Guten Morgen, liebe Geschwister. Bevor ich lospredige, auch ein kurzes Gebet. Herr, dein Wort ist unseres Fußes Leuchte und ein Licht auf unserem Weg. Wir danken dir dafür. Amen. Das mit dem gemeinsamen Singen, ich vermisse das total. Ja. Wir dürfen das nicht. Die Baptistengemeinde in Frankfurt, die kriegt jetzt ganz viel Schimpfe im Moment, was eigentlich schade ist. Ja. Und die haben das auch nicht böse gemeint, sie haben gemeinsam gesungen. Aus diesem Grunde die Idee von Gesa eben, ihr könnt ja mal mitsummen, ich fand die total klasse. Und weil das jetzt nicht so richtig rausgekommen ist, würde ich das ganz gerne spontan ausprobieren. Ich gebe euch mal einen Ton. Mach mal. Mach mal Gemeinde. So ist gut. Und jetzt machen wir vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang. Wunderbar, führt auch so ein bisschen auf die Predigt hin, ja. Ja, guck mal, das traue ich mich jetzt nicht. Ich meine, da muss da die Einsätze geben, da haue ich dann daneben. Das klappt auch in der Schule nie. Jedenfalls, das führt so ein bisschen auf die Predigt hin. Es gab ein gewaltiges Brausen. Ja. Pfingstpredigt habe ich heute. Und bevor ich dann damit loslege, vielleicht als Warnung vorher, ich bin jetzt seit 23 Jahren, bin ich Lehrer und ich unterrichte Geschichte, Deutsch und Chemie. Geschichte war schon immer mein Lieblingsfach. Ich habe auch mit Holger und Denise zusammen Geschichte-Leistungskurs gehabt. Und was ich anfasse in der Schule, das wird immer automatisch irgendwie ein Geschichtsunterricht. So, das ist natürlich hier für eine Predigt verursacht das keinen Schaden, denn das hier ist eigentlich eins der interessantesten Geschichtsbücher überhaupt. So, und der Predigttext heute, Ausgießung des Heiligen Geistes aus Apostelgeschichte 2, das ist Perikopentext, der wird heute auf der ganzen Welt gepredigt und der Text ist eigentlich viel zu lang. Ja? Apostelgeschichte 2, 1 bis 21. Ich werde den gleich einmal komplett lesen und sogar noch ein bisschen mehr, aber ich greife da nur Einzelaspekte raus. Der Text ist einfach zu lang. Gottlob ist er sehr, sehr bekannt. Ja, so, und an Pfingsten, ja, da feiern wir gemeinsam mit der gesamten Christenheit auf der ganzen Welt das Pfingstfest, die Ausgießung des Heiligen Geistes. Steht in der Apostelgeschichte. Apostelgeschichte ist eigentlich zweiter Teil. Ja, Lukas hat die Apostelgeschichte geschrieben als Fortsetzung des Lukas-Evangeliums. Das Lukas-Evangelium, das sind die Geschichten von Jesus und enden mit Tod und Auferstehung. Die Apostelgeschichte setzt diese Geschichte fort als Taten der Apostel, heißt auch so das Buch Praxeis Apostolon, Taten der Apostel, auch ein Geschichtsbuch. So, ich möchte ganz gerne eine erste PDF, das ist Lukas 1, das sind die Eröffnungsworte. Diese Worte der Eröffnung werden dann in der Apostelgeschichte nochmal kurz aufgegriffen in Kapitel 1. Da heißt es dann an einen gewissen Theophilus, ja, der wird angesprochen als Kratinos, das ist also der Ehrentitel eigentlich Mächtigster, ja. Ist also kein kleines Nicht, sondern der Theophilus ist eigentlich Ministerpräsident. Sehr geehrter Herr Ministerpräsident müsste es heißen. So, und Lukas ist Arzt, das heißt also, er ist Intellektueller, hat eine wissenschaftliche Herangehensweise und die wollte ich euch nur ganz kurz vorstellen in seinen eigenen Worten. Da schreibt er nämlich, da es nun schon viele unternommen haben, Bericht zu geben von den Geschichten, die sich unter uns erfüllt haben, wie uns das überliefert haben, die es von Anfang an selbst gesehen haben und Diener des Wortes gewesen sind, habe auch ich es für gut gehalten, nachdem ich alles von Anfang an sorgfältig erkundet habe, es für dich, hochgeehrter Theophilus, in guter Ordnung aufzuschreiben, auf dass du den sicheren Grund der Lehre erfährst, in der du unterrichtet bist. So, Lukas arbeitet hier, wie Historiker arbeiten. Soll also heißen, er arbeitet mit Interviews. Interviews. Er spricht auch unter anderem mit der alten Mutter Maria und allen, die dabei gewesen sind, also Augenzeugenberichte. Dann hat er einen riesigen Zettelkasten, da sind dann 500, 600 von diesen Aussagen, die sind da drin. Und aus diesem Zettelkasten, so, was machen wir jetzt damit? Ordnung herstellen. Ja, das heißt also, alle diese kleinen Zettelchen, die legt Lukas nebeneinander und sagt, was ist denn eine sinnvolle Ordnung? Realistischer Abstand zur Sache, 20 Jahre, ja, etwa so in dieser Größenordnung, da arbeitet er 20 Jahre später mit Augenzeugenberichten. Naja, ich erinnere mich sehr gut, was ich vor 20 Jahren gemacht habe. Das Ganze ist soweit problemlos. Allerdings können sich die Zeugen nicht immer so mehr so ganz genau erinnern, wann was gewesen ist. Lukas geht vor chronologisch, das heißt also von der Geburt Jesu bis zum Tod. Ja, und dazwischen sind natürlich jetzt noch sehr, sehr viele andere Einzelaussagen. Und dann ergeben sich durchaus gewisse Abweichungen zu den Synoptikern. Und dann kriege ich in der Schule dann immer gesagt, ist völlig unglaubwürdig, ja, sind ja Widersprüche. Ich sage dann immer, nein, keine Widersprüche, überhaupt nicht unglaubwürdig, ja, sondern im Gegenteil, ja, wenn 120 Leute über etwas berichten, dann berichten sie immer auch aus ihrer Perspektive. Jeder Polizist kann einem sagen, wenn Aussagen genau gleich sind, dann sind sie abgesprochen, dann stimmt irgendetwas nicht. Ja, so, hier ergeben sich also gewisse Abweichungen. Zweck des Ganzen, das sagt Lukas dem Theophilus, ich möchte, dass du zuverlässige und glaubwürdige Informationen hast. So ist das jetzt eben mit den Berichten aus der Vergangenheit. Ja, finde ich das glaubwürdig oder nicht? Das ist die sogenannte Quellenkritik. Ich habe als Historiker überhaupt gar keinen Zweifel, dass das, was der Lukas berichtet, dass das glaubwürdig ist. Die Apostelgeschichte beginnt dann mit einem sehr, sehr kurz gehaltenen Bericht über die Zeit nach Ostern. Jesus ist auf einmal wieder da. 40 Tage, ja, werden seine Jünger nochmal unterwiesen. Und dann ist Himmelfahrt, haben wir letzte Woche gefeiert. Und dann kommt Pfingsten, der Abschluss des Osterfestzyklus. Osterfest beginnt realistischerweise, der gesamte Festkreis beginnt Aschermittwoch mit Beginn der Fastenzeit. So, dann haben wir Karfreitag, Tod Jesu, Ostersonntag, Auferstehung. Und dann ist erstmal 40 Tage Jesus mit seinen Jüngern zusammen. So, und dann ist der 50. Tag der Osterzeit, der Pentecoste Hemera, also der 50. Tag auf Deutsch Pfingsten. 120 Leute sind in Jerusalem versammelt nach der Himmelfahrt und warten jetzt. 120, das ist die gesamte Christenheit, mehr sind es nicht. In Jerusalem wird zu dem Zeitpunkt, als das Pfingstereignis geschieht, wird Shavuot gefeiert. Das ist das jüdische Fest zur Übergabe der 10 Gebote am Sinai. Manchmal könnte man auch vereinfachend sagen, es ist das jüdische Erntedankfest. Ist also eigentlich ein idealer Zeitpunkt. Die Stadt Jerusalem ist gerammelt voll mit internationalen Gästen. Kann ich mal den zweiten Text haben? Das ist der Perikopentext von heute. Ich fasse mich relativ kurz. Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle beieinander an einem Ort und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel, wie von einem gewaltigen Sturm und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt wie von Feuer, und setzten sich auf einen jeden von ihnen. Und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen zu reden eingab. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, die waren gottesfürchtige Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als nun dieses Brausen geschah, kam die Menge zusammen und wurde verstört, denn ein jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber, verwunderten sich und sprachen, siehe, sind denn nicht diese alle, die da reden, Galiläer? Wie hören wir sie denn ein jeder in seiner Muttersprache? Parther und Meder und Elamiter und die da wohnen in Mesopotamien, Judäa und Kappadokien, Pontus und der Provinz Asia, Phrygien und Pamphylien, Ägypten und der Gegend von Kyrene in Libyen und Römer, die bei uns wohnen, Juden und Proselyten, Kreter und Araber. Wir hören sie in unseren Sprachen die großen Taten Gottes verkünden. Sie entsetzten sich aber alle und waren ratlos und sprachen einer zu dem anderen, was will das werden? Andere aber hatten ihren Spott und sprachen, sie sind voll süßen Weins. Da trat Petrus auf mit den 11, erhob seine Stimme und redete zu ihnen. Ihr Juden und alle, die ihr in Jerusalem wohnt, das sei euch kundgetan. Vernehmt meine Worte. denn diese sind nicht betrunken, wie ihr meint. Es ist doch erst die dritte Stunde des Tages, also 9 Uhr morgens. Es ist zum Saufen sowieso noch viel zu früh. Sondern das ist, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist. Und es soll geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott. Da will ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter sollen weissagen. Und eure Jünglinge sollen Gesichter sehen. Und eure Alten sollen Träume haben. Und auf meine Knechte und auf meine Mägde will ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen und sie sollen weissagen. Ich will Wunder tun oben am Himmel und Zeichen unten auf Erden, Blut und Feuer und Rauchdampf. Die Sonne soll in Finsternis verwandelt werden und der Mond in Blut, ehe der große und herrliche Tag des Herrn kommt. Und es soll geschehen, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. So, das ist unser Predigttext. Wie gesagt, sehr, sehr lang. Ich nehme nur 2 einzelne Aspekte, greife ich raus. 120 Christen sind versammelt, die Mutter Jesu ist auch da. Und dann kommt es zu diesem merkwürdigen Ereignis. Der Heilige Geist fällt auf die da versammelten Christen und bewirkt Xenolalie. Fremdwort für in Sprachen sprechen, die man selber nicht gelernt hat. Aber es ist eine richtige Sprache. Ja, wird auch so bei Lukas jetzt berichtet. Ja, also Araber und Römer und alle, die da versammelt sind, können das verstehen. Ganz offensichtlich ist das auch verbunden mit einem Hochgefühl, vielleicht Ekstase. Jedenfalls wirken die Anwesenden irgendwie betrunken. Und das löst bei der versammelten Menge, löst das irgendwie Schrecken aus, zumindest teilweise. Bei der anderen wird Spott ausgelöst. Das ist aber auch nur ein Zeichen von Unsicherheit. Ganz offensichtlich können nicht alle Beobachter den Geist sehen, ja, aber sie beobachten seine Wirkungen. Und dann heißt es hier in Vers 6, die Menschen wurden verstört. Vers 7, sie entsetzten sich, sie verwunderten sich. Vers 12, sie entsetzten sich, waren ratlos. 13, sie hatten Spott. Diese 2 Möglichkeiten gibt es da. So, alles in allem, der Geist Gottes ist unheimlich. So, gerade im Moment haben wir in Bergisch Gladbach das Thema Heiliger Geist als Thema und wir brüten also jetzt schon. Vor Corona haben wir angefangen, darüber nachzudenken. Mit der Sache sind wir noch lange nicht fertig. Aber auch in einer unserer ersten Sitzungen haben wir gesagt, ja, das Thema Heiliger Geist ist irgendwie unheimlich und das ist auch die Wirkung. Kann ich mal das Bildchen haben? Ja, herzlichen Dank. Ganz bekannt, ich packe es mal raus vor meine Nase, dann muss ich mich nicht immer umdrehen. Ganz bekannt und hier auch in unserem Text, der Heilige Geist taucht auf als Wind, oben rechts. Das ist der Ruach, ja, der Atem Gottes. Das ist der Geist, der auf dem Wasser schwebt. Es ist der Schöpfergeist. Und es ist auch der Geist, den der Erdenkloß Adam von Gott bekommt. Gott haucht ihn an mit diesem Ruach, diesem Wind. Im Deutschen übrigens dann, nee, auch nämlich im Deutschen, Pneuma ist griechisch, ja, und wir haben dann im Deutschen für die Technik den Bereich der Pneumatik, ja. Wenn dann also bei einem Kraftfahrzeug die Pneumatik nicht mehr funktioniert, dann funktioniert eigentlich der Geist nicht mehr, naja, also soll heißen, wird im Deutschen als Fremdwort verwendet für Druckluft. Naja, jedenfalls, dieser Wind taucht also dann in Jerusalem auf, kann man hören, es ist ein Brausen. Ganz bekannt, auch darunter das Feuer, der Heilige Geist, der in der Bibel auch auftaucht als ein Feuer. So hier jetzt auch in der Apostelgeschichte, also doppelt legitimiert. Der Heilige Geist ist in 2 Manifestationen da, einmal als Wind und einmal als Feuer. Kleines Flämmchen entsteht auf den Köpfen, ist ganz bekannt, wird in der Kunst auch immer wieder verwendet. Und selbst im deutschen Sprichwortgebrauch ist es angekommen. Mir geht ein Licht auf. Ich bekam eine Erleuchtung. Der Geist Gottes als Feuer kann auch sehr zerstörerisch sein. Zuletzt gesehen in dem Spielfilm Indiana Jones. Ja, 300 böse Nazis kapern die Stiftshütte. Der Geist Gottes kommt als ein Feuer heraus und schon sind sie alle dahingerafft. Tatsächlich ist das nicht biblisch. In der Bibel finden wir aber beispielsweise die Feuersäule. Ja, sehr unheimlich, hier in der Apostelgeschichte die etwas sanftere Form der Erleuchtung, ein Flämmchen auf den Köpfen. Ganz bekannt, der Heilige Geist als Taube, hier in der Mitte. Wir haben die Taube in unserer Gesellschaft eigentlich zweckentfremdet als die Friedenstaube. Das ist eigentlich der Geist Gottes. Er erscheint bei der Taufe Jesu beispielsweise. Und natürlich, da wo der Geist Gottes ist, da ist Frieden. Ja, von daher ist das mit der Friedenstaube eigentlich ganz in Ordnung. Der Heilige Geist wird bezeichnet in der Bibel als Unterpfand oder Angeld. Ja, das sind natürlich Begriffe, da weiß kein Mensch mehr, was mit anzufangen. Dabei haben wir beispielsweise das Unterpfand in unserer Nationalhymne. Einigkeit und Recht und Freiheit sind des Glückes Unterpfand. Blühe im Glanze dieses Glückes, blühe deutsches Vaterland. Begriff aus dem Vertragsrecht. Unterpfand heißt so viel wie Garantiezahlung, ja, oder auch Anzahlung. Das wäre das Vereinfachteste. Anzahlung auf das, was noch kommen soll. Anzahlung darauf, was wir erleben werden, wenn Gott tatsächlich hier ist, ja, wie es dann in der Pfingstpredigt des Petrus dann ja auch heißt, ja, wenn das Ende aller Zeiten gekommen ist. Der Geist Gottes als Wasser ist uns durchaus bekannt, das Taufwasser. Ja. Der Mensch, der in die Gemeinde aufgenommen wird, wird getauft mit Wasser. Das Wasser steht für den Heiligen Geist. Es ist auch in der Bibel berichtet, Jona wird ins Wasser geschmissen. Ja, auch da spielt der Geist Gottes mit. Öl und Salbung. Könige werden gesalbt. Saul, David. In Deutschland haben wir keine Könige mehr. Ja, deswegen wissen wir nicht so genau. Aber Könige werden bis heute gesalbt. Das ist die Übertragung des Heiligen Geistes auf den zukünftigen Herrscher. Bei uns ist es relativ bekannt, Öl für Krankensalbung. Der Kranke bekommt den Heiligen Geist, auf dass er genesen möge. Und insbesondere bei katholischen Christenmenschen die letzte Ölung. Wenn ein Mensch auf seine letzte Reise geht, soll er nochmal mit Heiligem Geist versorgt werden. Dann kommt der Priester und salbt ihn. Und zum Schluss der Heilige Geist als ein Siegel. Es ist ein Siegel, wir arbeiten heute kaum noch damit, ist eigentlich ein Besitzanzeiger. Ja, ein Schriftstück, wo ein Siegel drauf ist, da weiß man, wem es gehört und wer der Absender ist. Relativ bekannt ist auch der Kuckuck. Ja, wenn der Gerichtsvollzieher kommt und klebt seinen Kuckuck da drauf, dann heißt das, gehört nicht mehr dir, ja, jemand anderes ist jetzt der Besitzer. Und wenn es heißt, Christen sind mit dem Heiligen Geist versiegelt, ja, dann bedeutet das, wir gehören Gott. Dieser unheimliche Heilige Geist erscheint jetzt also in der Apostelgeschichte in zwei Gestalten. Ja, einmal als ein Wind und einmal als ein Feuer. Ganz offensichtlich kann das aber nicht jeder sehen. Aus diesem Grunde springt also Petrus jetzt bei und sagt, jawohl, muss mal erklären, was sich da abspielt. Petrus predigt, er erklärt das Ereignis, die ganze Welt hört zu. Die ganze Welt soll also heißen, das internationale Publikum, was in Jerusalem versammelt ist, kriegt einen Schnelldurchlauf. Dabei ist die Auswahl der Völker, die hier in der Apostelgeschichte erwähnt werden, nicht zufällig, sondern sie ist orientiert an den babylonischen Tierkreiszeichen. Da ist also auch jedem Volk, jedem Tierkreiszeichen ist ein Volk zugeordnet. So, Lukas zeigt sich hier ganz als Bildungsbürger, ja, der sagt, die gesamte Welt wird jetzt informiert, ja, über die Ausgießung des Heiligen Geistes. So. Und Petrus, der predigt dann Umkehr und Taufe. Und das ist der Weg, dann den Heiligen Geist zu empfangen. Und noch am gleichen Tag, das ist dann die Folge des Pfingstereignisses, kommen 3000 Menschen zur Gemeinde. Ja, also Anwachsen der christlichen Gemeinde von 120 auf 3000. Das nenne ich mal eine Erfolgsgeschichte. So, aber das ist noch nicht alles. Jetzt könnte man sagen, ich glaube das alles nicht. Ja? So, aber wo auch der letzte Atheist nicht drum rumkommt, das sind die Folgen des Pfingstereignisses. Machst du mal das nächste Bildchen. Ja, ist ein bisschen unscharf, ist nicht schlimm. Ja, worauf das hinausführt, das könnt ihr sehen. Das ist eine Karte des Mittelmeerraumes. Und unten rechts, also im Südosten geht's los, unten rechts ist Jerusalem. Und dort findet also das Pfingstereignis statt. Und noch im gleichen Jahrhundert, also innerhalb der nächsten 20 Jahre, ja, kommt es zu einer explosionsartigen Ausbreitung des Christentums. Überall da, wo jetzt ein kleiner roter Punkt ist, ist eine Urgemeinde. Es sind also gleich mehrere hundert dieser kleinen Urgemeinden. Kerngebiet ist natürlich, ja, Israel, Jordanien, aber dann auch Kleinasien, das heißt die Gebiete der heutigen Türkei. Und dann geht die gestrichelte Linie, komme ich gleich noch drauf, geht bis Rom. So soll also heißen, ja, wenn man auch sagt, ich glaube nicht an diese Geschichten vom Heiligen Geist, dann muss man doch zur Kenntnis nehmen, dass irgendetwas ganz Besonderes geschehen sein muss, sonst hätte nicht schon im ersten Jahrhundert eine solch explosionsartige Ausbreitung des Christentums stattfinden können. So, das erste Jahrhundert, das hört sich jetzt nach viel an, ist es aber nicht, ja, denn Jesus lebt und wirkt selbst im ersten Jahrhundert, ja, also 30 nach Christus, sagen wir einfach mal über den Daumen, ja, ist Tod und Auferstehung. So, und dann haben wir also schon 20 Jahre später diese Ausbreitung, das ist Teil des Pfingstwunders, weshalb wir sagen, Pfingsten ist der Geburtstag der christlichen Gemeinde. So, mit diesem besonderen Ereignis in Jerusalem feiern wir den Gemeindegeburtstag. Die Apostelgeschichte setzt das dann fort. Ja, Lukas ist Begleiter des Paulus, er begleitet ihn auf seinen Missionsreisen. Und dann wird der Paulus ja dann wegen Aufrührerei eines Tages verhaftet und er sagt, nee, hör mal, geht nicht. Ich bin römischer Staatsbürger, ich muss ein ordentliches Verfahren bekommen. Und dann wird der Paulus nach Rom transportiert. Dort will man ihn dem Kaiser vorstellen. So, und an dem Punkt bricht die Apostelgeschichte ab. Dann ist Ende. Die Geschichte wird einfach nicht fortgesetzt. Das ist nicht fertig. Die Apostelgeschichte ist unfertig. So, ich selber, ich bin ganz strammer Vertreter der Frühdatierung. Ja. Es ist kein Wunder, dass die Apostelgeschichte nicht fortgesetzt wird, denn Lukas, Paulus, übrigens Petrus auch, geraten in Rom in eine besondere Geschichte. Machst du mal das nächste Bild? Ja, ich weiß, das ist Peter Justinov in seiner besten Rolle als Nero. Peter Justinov ist zu diesem Zeitpunkt 1951, ist Peter Justinov selber 31 Jahre alt. Das heißt, er ist genauso alt wie Nero. Ja? So, und Justinov, der Film, der erzählt genau diese Geschichte, ja, von Petrus und Paulus in Rom, im Rom des Nero. So, und Nero, der wird von Peter Justinov, wird er so ein bisschen lustig gespielt, der singt dann auch immer. Ja. Oh, loderndes Feuer, oh, göttliche Macht und so, das ist im Film, ist wirklich großartig, sehr schön. Das wirkt so ein bisschen lustig, aber der echte Nero, der ist kein bisschen lustig, da vergeht einem das Lachen. Harmlos ist es noch, als er sein Lieblingsrennpferd zum Senator ernennt. Da sind alle Römer dann beleidigt, also zumindest die hochgestellten Römer. Nero tritt seine Ehefrau in den Bauch und die ist aber schwanger und die stirbt dann daran. Das ist die Namenspatronin des heiligen Köln. Nero lässt seine Mutter ertränken. Nero zwingt seinen Lehrer Seneca zum Selbstmord. Aber das Beste ist halt die Stadt Rom. Sie gefiel ihm nicht, also lässt er sie anzünden. Ja, und dann wollte die römische Bevölkerung den Nero ganz gerne lynchen. Und dann hat er gesagt, nö, ich weiß nicht, die Christen sind schuld. So soll er so heißen. Zu diesem Zeitpunkt, 64, ist schon eine nennenswert große Christengemeinde in Rom. Und die wird jetzt verfolgt. Und der fallen auch, dieser Christenverfolgung fallen dann auch die Apostel Paulus und Petrus, fallen dem zum Opfer. Ich halte das für völlig plausibel, ja. Und aus diesem Grunde bricht die Apostelgeschichte dann an der Stelle einfach ab, weil das für die Christenheit mit Nero ziemlich katastrophal ausgegangen ist. Hat der Christenheit übrigens überhaupt nichts ausgemacht. Ja, die Ausbreitung geht dann weiter, ja, mit den römischen Legionären und den Flüchtlingen der römischen Christengemeinde geht die Ausbreitung nochmal in einem riesigen Tempo weiter. Soll also heißen, das Pfingstereignis als der Beginn einer einzigartigen Erfolgsgeschichte, die übrigens bis heute fortgesetzt wird. Ja, ich komme damit zum Schluss. Der Osterzyklus. des Jahres 2020, Holger hat das eben schon erwähnt, ist von Corona bestimmt. Ja, Karneval geht's los, ja, in Heinsberg, ja, und dann auch in Ostbayern. Und dann führt das dazu, dass wir den Anfang der Fastenzeit noch uns versammeln durften, und dann ist aber Schluss, Osterfest fällt aus. Osterfest ohne Gottesdienste, Gottesdienste waren sogar verboten. So ein christlicher Schulkollege hat zu mir gesagt, ja, das gab es Quarantäne beim Passafest vor 4000 Jahren, ja, beim Auszug des Volkes Israel aus Ägypten, da kommt der Würgeengel, keiner darf raus. Naja, er sagte, wir dürfen jetzt nach so langer Zeit, wenn wir wieder mal unter Quarantäne stehen, Großes von Gott erwarten. Seit Himmelfahrt dürfen wir uns wieder versammeln, und mit dem heutigen Pfingstfest kommen also erste Lockerungen, soll also heißen. Ja. In dieser Zeit konnten wir erkennen, dass der Geist Gottes weht, wo er will. Sogar im Internet, bei digitalen Gottesdiensten. Machbar ist es. Aber aus meiner Sicht ersetzt das Digitale, auch wenn der Geist Gottes da wehen kann, ersetzt das nicht die Versammlung von Gläubigen. Wir sind hier keine Verschwörungstheoretiker, wir sind nicht auf die Straße gegangen und haben gesagt, wir demonstrieren für die Religionsfreiheit oder wir demonstrieren für die Versammlungsfreiheit. Wir glauben der Obrigkeit, dass es um unsere Gesundheit geht. Gleichwohl stehe ich auf dem Standpunkt, dass wir skeptisch bleiben müssen, wenn Gottesdienste untersagt werden. Da muss man dann schon fragen, warum und wozu werden die Gottesdienste abgesagt? Denn das ist auch ein Befund des heutigen Bibeltextes. Der Geist Gottes weht, wo er will, aber er weht bevorzugt dort, wo Christen leibhaftig beisammen sind. Amen.